SWR aktuell Kontext.
Mittagszeit. Die Sonne flutet den großzügigen Wartebereich der Notaufnahme in der chirurgischen Klinik. Zwei Frauen sitzen da und unterhalten sich leise. Alles wirkt so friedlich und freundlich. Kein Vergleich zur Unglücksnacht vor 10 Tagen, als vielleicht 30 Meter von hier die Ärzte um das Leben meines Sohnes kämpften. Und ich nichts tun konnte als warten. Warten, das ist meine Hauptbeschäftigung seit 10 Tagen. Mein Sohn lebt, aber er ist nicht ansprechbar. Er liegt im künstlichen Koma. Die Zeit verstreicht, während ich sitze und grüble. Ich denke an die Nacht von Montag auf Dienstag letzte Woche. Stunden nach dem Unfall, nach der Notoperation, darf ich ihn kurz sehen. Reglos, schlafend, scheinbar unversehrt, mit weißem Turban um den Kopf. Als wäre der Schädelknochen darunter noch da, das Gehirn unversehrt. Ich verbringe den Rest der Nacht auf einer Zweisitzer-Holzbank vor der Tür der Intensivstation unter künstlichem Licht. Mein Stammplatz seitdem. Eine Pflegerin holt mir netterweise ein Kissen, doch an Schlafen ist nicht zu denken. Jedes Monitorgeräusch, jedes Türklappern in der Ferne lässt mich zusammenzucken. Dann auf einmal leises Vogelgezwitscher. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis ich kapiere, dass das keine Krankenhausbeschallung ist, um angespannte Patienten zu beruhigen, sondern ein Klingelton aus meiner Reisetasche. Vom Handy meines Sohnes, das mir nach dem Unfall übergeben wurde, in einer Plastiktüte. Sein Wecker. Er müsste normalerweise jetzt aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Am liebsten würde ich seinen Chef anrufen, der weiß bisher nur, dass es einen Unfall gab. Aber es ist noch zu früh und überhaupt, was soll ich ihm sagen? Putzleute, Ärztinnen und Pfleger wuseln zur Frühschicht um mich herum und an mir vorbei. Und ich muss warten. Die Besuchszeit beginnt erst um 15 Uhr. Immer wieder geht die Tür zur Station auf, ein Bett wird rausgeschoben. Dabei kracht die Tür mit Karacho gegen das Gestell. Ich zucke zusammen, wie das der Patient wohl findet. Wenigstens lenkt es ab von diesem Angstklumpen im Magen, der bis hoch in die Kehle kriecht und den Mund trocken macht. Tagsüber ist hier zeitweise ein Betrieb wie in der Bahnhofshalle. Patienten werden zum CT oder MRT gebracht, Helfer schleppen Wäschesäcke, jemand fährt ein Ultraschallgerät vorbei, ein Mann verpackt Bettdecken in große Plastiksäcke. Ärzte eilen im Sturmschritt Richtung Aufzug, meistens ohne auf mich zu achten. Schicksalsgebeugte und aus dem Alltag herausgerissene Angehörige sind Teil ihres täglichen Jobpanoramas. Ich mustere jeden, der aus der Stationstür tritt. Vielleicht hat er meinen Sohn gerade abgehört und bemerkt, da stimmt was nicht. Vielleicht geht er gleich auf mich zu und beginnt einen Satz mit: Es tut mir sehr leid. Ich bin fast froh, dass ich ignoriert werde. Wenigstens keine neue Hiobsbotschaft. Dann nähert sich doch ein Arzt. Mir wird flau. Aber er will nur eine Unterschrift, weil bei meinem Sohn der Hirndruck gemessen werden soll.
Hier arbeiten wir mit einem Ultraschallverfahren, was uns erlaubt, eben ohne eine invasive Maßnahme durchzuführen, auch den Druck messen zu können.
Am Nachmittag klingeln die ersten Besucher an der Tür zur Intensivstation 1 Neurochirurgie.
Alle Besucher melden sich immer hier an der Sprechanlage vor der Intensivstation an. Es kann immer sein, dass die Angehörigen ein bisschen warten müssen, das kriegen sie aber dann mitgeteilt. Ansonsten in der Schleuse immer Hände waschen und desinfizieren. Pro Patient am besten nicht mehr als 2 Angehörige, um eine Reizüberflutung einfach zu vermeiden. Und es besteht leider kein Zutritt für Kinder unter 12 Jahren.
Die Pflegerin stoppt uns, als wir zu dritt rein wollen. Nicht erlaubt, zu eng und überhaupt. Dann geht es doch. Es wird ein Marathon, hat der Oberarzt gesagt. Wie ist das auszuhalten, wenn man nach einem Tag schon das Gefühl hat, zu zerbröseln? Am zweiten Tag haben wir gelernt, dass wir manchmal auch am Vormittag zu ihm dürfen, wenn es gerade passt. Dabei zerreißt es mich fast. Ich will ihn auf der Stelle sehen, aber dann doch lieber nicht. Wer weiß, wie er aussieht und was über Nacht passiert ist. Also klingle ich zaghaft um 9 mit bangem Herzen.
Ja, bitte?
Guten Morgen. Darf ich rein?
Einen Moment, ich frage gerade mal meine Kollegin. Moment. Jetzt geht's leider noch nicht. Sie sagt Ihnen dann Bescheid, okay?
Meistens dauert es noch, weil die Frau nebenan versorgt wird, die Physiotherapeutin da ist, der Monitor nebenan laut Alarm piepst oder ein Notfall reingerollt wird. Manchmal vergessen die Pfleger auch, dass jemand wartet. Dann sitze ich auf der Holzbank und schreibe Nachrichten. Ich schaue immer wieder, ob sich jemand gemeldet hat und wissen will, wie es uns geht. Ich lechze geradezu danach. Und ich schaue Kopfkino. Was passiert da drin? Hat er Stress, Angst, Schmerzen? Was kriegt er mit? Was kann er fühlen? Ich nehme mir ein Herz und fange einen Arzt ab. Wie die Chancen für meinen Sohn stehen, die Aussichten will ich wissen. Er kann mir nicht viel sagen.
Es gibt Blutungen, die liegen außerhalb des Gehirns, innerhalb des Schädels und drücken nur auf das Gehirn. Und wenn man sie entlastet schnell genug, kann es sein, dass gar keine Folgen übrig bleiben. Dann gibt es auch Verletzungen bei Schädel-Hirntraumata, die Blutungen im Gehirn zur Folge haben und kleinste Blutungen auch, die eine Schädigung der langen Nervenfasern zur Folge haben. Hier können weitreichende neurologische Schädigungen auftreten, die von einer Vergesslichkeit und fehlenden Leistungsfähigkeit über eine halbseitige Lähmung bis zum Wachkoma reichen können.
Der Mann muss schnell weiter, ein anderes Leben retten. Er ist schon wieder 7 Stunden am Stück im Dauereinsatz. Ich habe vollstes Verständnis und bin nur froh, dass im nächsten Bett, das sie im Laufschritt aus der Tür und vermutlich in den nächsten OP-Saal schieben, nicht mein Sohn liegt. Kaum zu fassen, dass draußen das normale Leben läuft. Studierende auf dem Weg zu Hörsaal und Mensa, Menschen, die im Supermarkt einkaufen und auf dem Weg zur Arbeit sind, als ob nichts wäre. Ich schüttle den Kopf über mein Selbst von vor 5 Tagen, als ich meinem Sohn eine Reisetasche gepackt habe, mit Schlafanzug und Unterwäsche für ein paar Tage im Krankenhaus. Wie naiv. Da, die Pflegerin hat mich nicht vergessen. Ich darf zu ihm.
Hallo, guten Morgen. Sie dürfen auch mit reinkommen. Ha, super.
Jeden Morgen gegen 9 beziehe ich meine Wartebank. Neuerdings nehme ich vorher einen kleinen Umweg über die Klinikkapelle. Vielleicht macht das den Unterschied, dass er am Leben bleibt. Ich zünde eine Kerze an, aber knien kann ich nicht, auch nicht sitzen. Die Schwerkraft zieht mich nach unten. Ich muss mich lang auf den Boden legen, die Erde unter mir spüren. Nur eine Minute. Und dann aufstehen, weitermachen, durchhalten, bloß nicht schlapp machen.
Haben Sie sich schon angemeldet?
Ja, aber es hieß, es dauert noch.
Ja, vielleicht gehen Sie noch mal eine Dreiviertelstunde spazieren oder so. Ich weiß nicht, ob es schön draußen ist.
Ich sitze vor der Tür. Drinnen in der Intensivstation schläft mein Sohn. Er macht keine Anstalten, aufzuwachen. Draußen wird mir der Wartebereich jeden Tag ein bisschen vertrauter. Der eine oder andere, der vorbeiläuft, nickt mir inzwischen zu. Ich werde langsam zum Inventar. Der Oberarzt hat zwar keine Zeit anzuhalten, aber ein paar freundliche Worte im Vorbeieilen parat.
Guten Morgen. Ich glaube, Sie müssen heute ein bisschen Geduld mitbringen. Es ist viel los.
Auch die Ärztin, die aus dem Nachtdienst kommt, stoppt ganz kurz. Er hat eine leichte Lungenentzündung, sagt sie, aber er macht das gut. Und sie ist weg, noch bevor mein Kiefer richtig nach unten geklappt ist. Ich mache den Mund wieder zu. Muße zum Trösten hat hier keiner. Jede Minute zählt. Selbst die Aufklärungsgespräche finden im Wartebereich statt. Aber immerhin, jemand redet mit mir.
Der Luftröhrenschnitt und die Beatmung und die Beatmungsentwöhnung über einen Luftröhrenschnitt erlaubt es uns, ein schrittweise Aufbautraining zu machen, sodass die Patienten nach und nach wieder lernen, selbst zu atmen.
Ich richte mich wieder ein auf meiner Wartebank, zwinge mich, ein paar Nüsse zu essen. Ich muss auf jeden Fall bei Kräften bleiben. Die Gedanken kreisen. Wacht er wieder auf? Wann? Wird er uns erkennen? Reden können? Sich bewegen? Lesen ist unmöglich, zu nervös. Ich feile mir die Fingernägel, damit ich nicht darauf herumbeiße und etwas halbwegs Sinnvolles tue. Und ich fange an zu schreiben, welches Wetter heute ist, wer nach ihm gefragt hat, dass er heute Fieber hat. Ich muss ihm doch später erzählen können, was passiert ist, während er im Koma lag. Ich schlucke eine der Baldrian-Kapseln, die ich mir gestern besorgt habe, als ob es etwas bringen würde. Ich bin todmüde und hellwach und kann gerade nicht mehr. Ich will den Kopf hängen lassen und nie wieder aufwachen. Dabei geht es den anderen auch nicht besser. An manchen Tagen ist der Warteraum die Kulisse für Real-Life-Soaps. Ein Minikosmos, in dem zufällig Menschen in Ausnahmesituationen zusammentreffen. Jeder leidet für sich. Eine Mutter, die tränenüberströmt am Bett ihres erwachsenen Sohnes läuft, das durch den Flur geschoben wird. Er hat einen Tumor im Kopf, der nur teilweise entfernt werden konnte. Eine junge Frau, deren Mutter eingeliefert wurde, telefoniert. Becken, Hüfte, Wirbelsäule kaputt, höchstwahrscheinlich querschnittsgelähmt, quasselt sie ins Handy. Sie redet unaufhörlich wie auf Drogen. Eine ältere Dame kommt mit ihrem Sohn. Sie will sich für eine Operation nächste Woche anmelden. Ihr Kiefer ist offensichtlich vom Krebs zerfressen. Eine Mutter plaudert mit ihrem Kleinkind, dessen Haarfusseln auf dem Kopf man ansieht, dass sie regelmäßig bestrahlt werden. Jeder trägt schwer an seinem eigenen Elend. Ins Gespräch kommt man nicht miteinander, vielleicht weil dann alle Dämme brechen würden. Jeden Morgen dasselbe Spiel, klingeln und dann warten, bis mich jemand reinlässt. Es macht keinen Sinn, ein längeres Telefonat anzufangen. Etwas zu arbeiten vielleicht. Selbst mal schnell auf die Toilette ist heikel. Ich traue mich kaum wegzugehen von meiner Hab-8-Position, um den Moment nicht zu verpassen, wenn die Tür aufgeht. Inzwischen sitze ich den 7. Tag mit demselben Pulli, derselben Hose hier. Andere Dinge sind wichtiger. Sollen wir einen Luftröhrenschnitt machen lassen zum Beispiel? Sollen wir erlauben, dass er am Bett fixiert wird, damit er sich nicht aus Versehen den Katheter zieht? Wo kriegen wir einen Anwalt her? Und wer holt das schrottreife Fahrrad ab? Gegen Mittag, gerade durfte ich endlich rein, muss ich die Intensivstation wieder verlassen. Die Polizei kommt und bringt die Anziehsachen meines Sohnes vorbei. Im Plastiksack stecken seine zerschnittene Vlies- und Regenjacke, das blutbespritzte T-Shirt, Socken, Unterwäsche, Handschuhe.
Ja, das ist der Helm. Wir haben alles in Papierbeuteln verpackt. Und teilweise noch regennass, obwohl es ja schon einige Zeit her ist. Sweatshirt.
Die Unfallverursacherin lässt ausrichten, dass es ihr leid tut. Sie würde gern mit mir reden, einen Geschenkkorb vorbeibringen. Ich schüttle den Kopf, nein. Sie kann schreiben, wenn sie will. Ich möchte sie nicht sehen und auch nicht hören. Vielleicht irgendwann einmal. Den 14. Tag bin ich jetzt hier. Das Warten ist zur Routine geworden. Inzwischen traue ich mich ein zweites Mal zu klingeln, wenn mich nach 40 Minuten keiner geholt hat. Mein Sohn hat die Augen leicht geöffnet. Meist schaut er ins Leere. Seine Hände werden an den Bettseiten angeklettet, wenn wir nicht bei ihm sind, damit er sich keinen der vielen Schläuche rausreißt. Er hat ein münzgroßes Loch im Hals, ein Luftröhrenschnitt, der macht das Atmen leichter. Er ist der Prinz auf der Station, der Kleine unter den vielen Senioren. Wir fiebern mit, sagt eine Pflegerin. Viele von uns haben Kinder in dem Alter. Morgen wird er von hier weggebracht, in die Frührehabilitation per Hubschrauber. Und ich wage immer noch nicht, eine Ärztin zu fragen, wie sind denn jetzt die Aussichten? Wie wird es ihm in einem Monat gehen, in einem Jahr? Sie wird es vermutlich sowieso nicht wissen. Ich laufe ein letztes Mal in die Kapelle und presse die Stirn auf die kühlen Fliesen. Noch eine Kerze auf Vorrat anzünden. Hoffnung. Vielleicht kann ich ihm irgendwann davon erzählen. Und er hört mir zu, schaut mich an und lächelt.